Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesgesundheitsminister Spahn hat an die Deutschen appelliert, sich auch im Urlaub an die Corona-Regeln zu halten. Abstand, Maske und Hygiene seien gerade auf Reisen wichtig, weil das Virus durch die Mobilität leichter verbreitet werden könne. Mit Blick auf den vergleichsweise glimpflichen Verlauf in Deutschland mahnte der Minister, das Erreichte nicht zu gefährden. Bisher wurde das Virus hierzulande fast 199.000 Mal nachgewiesen. Geschätzt gut 185.000 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Corona-Toten stieg auf 9.064.
Rerik statt Rodos. Sonne geht auch in Deutschland. Die Ostsee hat Konjunktur und in Corona-Zeiten ist vielen ein luftiges Zelt und frische Luft eh die bevorzugte Reiseart. Unbeschwert soll der Urlaub sein und erfreulich sei die gesunkene Infiziertenzahl hierzulande, sagt der Minister im fernen Berlin. Ein Blick in deutsche Urlaubsregionen. Keine Neuinfektionen in der vergangenen Woche meldet Mecklenburg-Vorpommern. 17 Neuerkrankungen in Schleswig-Holstein, 81 in Niedersachsen. Aus Baden-Württemberg kommen 173 Meldungen, aus Bayern 458. Und trotzdem, Jens Spahn und der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler warnen. Erreicht es nicht verspielen durch Nachlässigkeit, eine zweite Welle ist möglich.
Das sind viele Bürgerinnen und Bürger, die auf vieles verzichten mussten und noch immer müssen. In den letzten Monaten. Und ich finde, all denjenigen sind wir es schuldig, dass wir das Erreichte, das unter großen Mühen und Kosten Erreichte, sichern.
Es gelten auch im Urlaub die sogenannten Aha-Regeln. Abstand, Hygiene, wenn nötig, Atemschutz. Die WHO meldet einen Rekord, 230.000 neue Fälle an einem Tag.
Unachtsamkeit nutzt dieses Virus aus. Es ist ein binärer Organismus, der nichts weiter möchte, als sich zu vermehren. Und wenn wir ihm die Chance geben, dann tut er das.
Und so schrecken Bilder wie diese auch den Minister auf. Ungezügelt, ungeschützte deutsch-britische Feierlust an Mallorcas Ballermann.
Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird. Als Synonym dafür, dass dort, wo ohne Einhalten von Regeln und ohne aufeinander achten gefeiert wird.
Zufrieden zeigen sich Wieler und Spahn mit der Verbreitung der Corona-Warn-App. Über 15 Millionen Mal wurde sie bereits heruntergeladen. 500 Mal wurde die sogenannte Teletan an Infizierte verschickt.
Sie konnten die anderen Nutzer der App warnen. Wie viele Menschen allerdings konkret dann gewarnt haben, das können wir nicht sagen. Das liegt am dezentralen Ansatz der Corona-Warn-App.
Sommerzeit, Reisezeit. Der Gesundheitsminister setzt auf Vernunft. Vorsicht aber bleibt der beste Reisebegleiter.
Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln gelten nun wieder schärfere Corona-Auflagen. Die Behörden setzten heute eine erweiterte Maskenpflicht in Kraft. Sie gilt für geschlossene Räume ebenso wie im Freien. Ähnliche Verordnungen gibt es bereits in anderen spanischen Urlaubsregionen. Das Land gehört zu denen in Europa, die durch die Pandemie besonders hart getroffen wurden.
Seit heute bestimmt die Maske Mallorcas Straßenbild. Auf den Balearen muss sie nun fast immer getragen werden, auch im Freien und selbst bei ausreichendem Abstand. Im Poolbereich der Hotels und am Strand gilt diese Regelung nicht. Wer aber auf der Straße oder in Geschäften künftig keine Maske trägt, dem droht ein Bußgeld von 100 Euro. In den ersten Tagen soll es bei Ermahnungen bleiben. Gemischte Reaktionen bei den Touristen.
Ich finde es jetzt nicht unbedingt notwendig, da meistens der Sicherheitsabstand eben eingehalten werden kann. Und ich daher auch finde, dass sie eigentlich nicht notwendig ist.
Es ist schon ein bisschen beklemmend und man schwitzt drunter. Aber man macht es ja trotzdem, um seine Mitmenschen zu schützen.
Für Empörung sorgte am Wochenende das Verhalten britischer und deutscher Touristen. An den bekannten Partystränden musste die Polizei einschreiten. Hunderte Urlauber feierten dort unter Missachtung aller Vorsichtsmaßnahmen. Augenzeugen berichten, dass Getränke geteilt oder per Strohhalm aus Krügen getrunken worden seien. Natürlich macht uns dieses unverantwortliche Verhalten große Sorgen. Denn das kann alles zunichte machen, was die Regierung zusammen mit der Bevölkerung erreicht hat. Bislang gab es auf den Balearen nur wenige Infektionsfälle. Mit der nun eingeführten strikten Maskenpflicht soll verhindert werden, dass diese jetzt ansteigen.
Die EU-Außenminister haben sich erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder zu persönlichen Beratungen getroffen. In Brüssel ging es unter anderem um das chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong. Dies räumt Peking mehr Durchgriffsrechte ein. Außenminister Maas plädierte für eine härtere Haltung gegenüber Peking. Wenn China das Hongkong zugesagte Prinzip ein Staat, zwei Systeme in Frage stelle, müsse dies konkrete Auswirkungen haben, etwa für Rüstungsexporte. Ein weiteres zentrales Thema war das angespannte Verhältnis der EU zur Türkei.
Sie ist nur das letzte Symbol für die wachsende Kluft zwischen der EU und der Türkei, die Hagia Sophia in Istanbul. Einst war sie das größte Gotteshaus des Christentums, dann lange eine Moschee, seit über 80 Jahren aber ein Museum und Symbol für die Trennung von Religion und Staat in der Türkei. Nun hat Präsident Erdogan sie wieder umgewandelt zur Moschee. Diese Entscheidung wird unweigerlich zu neuem Misstrauen zwischen den Religionen führen und untergräbt Bemühungen für Dialog und Zusammenarbeit. Erstmals seit 4 Monaten haben sich die Außenminister heute wieder persönlich getroffen. Doch die Probleme mit der Türkei sind nicht weniger geworden. So wird ihr vorgeworfen, trotz UN-Embargo Waffen und Kämpfer ins Bürgerkriegsland Libyen zu bringen. Zudem bohrt die Türkei eigenmächtig nach Gas in Gewässern des EU-Lands Zypern. Und zuletzt soll eine türkische Fregatte im Mittelmeer sogar dieses französische Kriegsschiff buchstäblich ins Visier genommen haben. Und das, obwohl beide Länder in der NATO sind.
Ich glaube, es gab heute eine sehr breite Mehrheit, die deutlich gemacht hat, dass man all diese Themen adressieren muss, dass man der türkischen Seite sehr klar machen muss, dass wir positive Signale erwarten aus der Türkei, aber dass wir bereit sind zum Dialog.
Doch Dialog und Signale gab es schon viele. Österreich plädierte heute für eine härtere Linie.
Die Türkei ist für manche immer noch Beitrittskandidat. Ich glaube, auch hier sollte die Europäische Union einen klaren Schnitt ziehen und sagen, das ist eigentlich nicht mehr zulässig und das ist nicht mehr richtig.
Doch der Türkei die Tür schließen, Konsens ist das nicht. Trotz aller Probleme wissen die Minister, wie wichtig sie ist, als Helfer, der Flüchtlinge fernhält. Die EU arbeite an weiteren Sanktionen, hieß es heute hier in Brüssel. Doch Kritiker finden, die sind oft zu wenig zupackend. Zwar gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach Einschränkungen von Rüstungsexporten in die Türkei. Alte Verträge aber werden weiter bedient, allen politischen Spannungen zum Trotz.
Die Zahl der Hungernden weltweit ist erneut angestiegen. Dies geht aus dem heute in Rom vorgestellten Welternährungsbericht der Vereinten Nationen hervor. Seit 2015 nahm die Zahl der Hungernden und Unterernährten kontinuierlich zu, bis auf rund 690 Millionen im vergangenen Jahr. Infolge der Corona-Pandemie gehen Experten für 2020 von einem massiven Anstieg auf bis zu 820 Millionen hungernder Menschen aus. Das von den Vereinten Nationen gesteckte Ziel, den Hunger in der Welt bis 2030 zu besiegen, rückt damit in weite Ferne.
Bundeskanzlerin Merkel hat auf Schloss Meseberg mit Italiens Ministerpräsident Conte über den EU-Wiederaufbaufonds beraten. Merkel forderte, die Corona-Krise in Europa solidarisch zu überwinden. Der geplante Finanzpakt, über den ab Freitag auf dem EU-Sondergipfel beraten wird, müsse etwas Wuchtiges sein. Gleichzeitig erklärte sie, die Positionen der Mitgliedstaaten seien noch voneinander entfernt. Conte mahnte eine schnelle Reaktion an. Die Krise könnte sonst den Binnenmarkt zerstören.
Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat Amtsinhaber Duda knapp für sich entschieden. Der von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützte Politiker setzte sich mit gut 51% der Stimmen gegen den liberalen Warschauer Bürgermeister Trzaskowski durch. Duda hatte vor allem bei der Landbevölkerung und im stark katholisch geprägten Süden und Osten Polens Stimmen gewonnen.
Bat in der Menge Andrzej Duda am frühen Abend zu Besuch bei seinen Anhängern. In diesem Dorf haben sie ihn mit 86% der Stimmen gewählt. Heimspiel. Danke an alle, die mich unterstützt haben. Ich bin gerührt. Fast 10 Millionen Mitbürger haben mich gewählt. Kaum zu glauben. Eine große Verpflichtung. Aber fast die gleiche Anzahl hat für den erst kurzfristig ins Rennen eingestiegenen liberal-konservativen Kandidaten Rafał Trzaskowski abgestimmt. Diese Wahl zeigt, wie gespalten Polen in vielen politischen und weltanschaulichen Punkten ist. National-konservativ auf der einen, liberal und proeuropäisch auf der anderen Seite. Das ist für uns erst der Anfang eines Weges. Ich kündige hiermit an, dass wir weiterkämpfen werden und dass das nur eine Etappe unseres Kampfes ist, denn wir müssen den Staat aus der Hand einer Partei entreißen. Die nationalkonservative PiS-Regierungspartei kann sich zukünftig auf den Präsidenten verlassen, denn Andrzej Duda hat in der Vergangenheit selbst umstrittene Gesetze unterstützt. Die Wahlbeobachter schauten heute kritisch auf diese Präsidentenwahl. Es gab viel negative Rhetorik in dieser Wahlkampagne. Es gab Fälle von Homophobie und Antisemitismus. Das verurteilen wir sehr. 5 weitere Jahre kann Andrzej Duda jetzt im Amt bleiben.
Dieser Sieg ist zu knapp für ein einfaches Weiter-so. Die Frage ist nun, wird der Präsident versuchen, das gespaltene Land zumindest in einigen Punkten wieder zu einen? Oder bleibt er auf der Linie der nationalkonservativen Regierungspartei?
Der Deutsche Wissenschaftsrat empfiehlt der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine grundlegende Neuordnung. Bislang werde das Potenzial der Sammlungen und Bestände nicht hinreichend ausgeschöpft, heißt es in einem Gutachten. Die von Bund und Ländern getragene Stiftung mit Sitz in Berlin verwaltet seit ihrer Gründung im Jahr 1957 bedeutende Schriften und Kunstwerke aus preußischen Sammlungen.
Die Sammlungen der Berliner Museumsinsel gehören zum Weltkulturerbe und bergen einzigartige Schätze wie die Nofretete und den Pergamonaltar. Aber die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist noch viel mehr. Neben den staatlichen Museen gehören die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Ibero-Amerikanische Institut und das Institut für Musikforschung dazu. Die größte deutsche Kultureinrichtung mit 2000 Mitarbeitern. Zu groß, sagt heute der Wissenschaftsrat in seinem Gutachten, das schade besonders den Museen.
Die Museen beispielsweise haben keine eigene Verwaltung mehr, sondern das wird alles von der Hauptverwaltung gemacht. Und das führt natürlich teilweise dazu, dass die Prozesse langsamer gehen, als sie gehen müssten.
4 Millionen Besucher zählen die Museen jährlich. Das sei im internationalen Vergleich zu wenig, sagt der Wissenschaftsrat. Um das zu ändern, soll die Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufgelöst und in 4 eigenständige Bereiche aufgeteilt werden. Die Museen könnten dann eigene Ideen umsetzen, könnten moderner und attraktiver werden. Ebenso wie der Stiftungspräsident begrüßt die Kulturstaatsministerin den Vorschlag.
Wir werden die Empfehlungen also jetzt umgesetzt. Fest steht, das wird kein Sprint, das wird eher ein Marathon. Ein Reformprozess, der vielleicht nach 3 bis 5 Jahren hoffentlich endgültig in neue, veränderte Strukturen mündet.
Wir haben hier die Chance, wirklich zu diskutieren, wie wollen wir eigentlich die Kultureinrichtung, die größte deutsche und eine der größten weltweit, wie soll sie eigentlich hier in der Mitte Berlins aussehen?
Neue Strukturen und neue Finanzen. Laut Wissenschaftsrat soll sich der Bund hier mehr engagieren. Denn es fehle eindeutig an Geld und Personal.
Der englische Fußballclub Manchester City darf in der kommenden Saison doch in der Champions League antreten. Der internationale Sportgerichtshof CAS hob heute die von der UEFA verhängte 2-Jahres-Sperre auf. Zudem wurde die Geldstrafe von 30 Millionen Euro auf 10 Millionen reduziert. Manchester City war wegen Verstößen gegen Finanzregeln in das Visier der UEFA-Inspektoren geraten.
Bei Überschwemmungen und Erdrutschen in China sind mindestens 140 Menschen ums Leben gekommen oder werden vermisst. Die Behörden melden, dass am Yangtze und an anderen Flüssen im Osten und im Zentrum Chinas Rekordwasserstände gemessen wurden. Mehr als 28.000 Häuser seien zerstört und fast 38 Millionen Menschen betroffen. Seit Ende Juni regnet es in der Region nahezu ununterbrochen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 14. Juli.
Der Südosthälfte Deutschlands beschert Hochdruckeinfluss noch Sonnenschein, während Tiefausläufer von Nordwesten Regen, Wolken und kühlere Luft heranlenken. Heute Nacht ist es oft klar, aber später ziehen von der Nordsee Wolken heran, die im Nordwesten gegen morgen Regen bringen. Diese Regenwolken breiten sich am Tag nur langsam aus, dabei sind auch einzelne Gewitter möglich. In der Südosthälfte meist freundlich, am ehesten im Bergland können sich ein paar Schauer oder Gewitter entwickeln. Im Rhein-Main-Gebiet heute Nacht bis 16, im Bayerischen Wald nur 6 Grad. Grad. Im Nordwesten morgen unter 20, am Oberrhein nahe 30 Grad. Am Mittwoch kühler, dazu viele Wolken und gebietsweise nass. Am Donnerstag weiterhin unbeständig, vor allem in der Osthälfte Gewitter, im Nordosten auch längere Zeit Regen. Am Freitag wird es zumindest in der Westhälfte wieder freundlicher und auch etwas wärmer.
Um 22.35 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Zwischen Touristenstress und Touristenflaute, Ballermann und die Angst vor dem zweiten Ischgl und Streit über angebliche Stammbaumforschung. Polizei ermittelt nach Stuttgarter Krawallnacht auch familiäre Herkunft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.